Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Abend. Und ich habe auf der Homepage nachgeschaut, wo wir das letzte Mal waren. Und wir waren bei dem Text von Hakuin, der Gesang des Zazen. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, was wir jetzt, wie weit wir da vorgegangen sind. Ich würde vielleicht gerne nochmal drüber fliegen wollen. Der Text fängt ja an mit dem Vers: Alle Lebewesen sind in ihrem Innersten Buddha, genau wie Wasser und Eis. Es gibt kein Wasser ohne Eis. Außerhalb der Wesen gibt es keinen Buddha. Das ist einer meiner Lieblingsverse überhaupt. Deswegen kann ich wahrscheinlich endlos drüber reden. Und ich finde immer wieder neue Aspekte. Der eine Aspekt, was wir ja schon hatten, ist die Vorstellung, dass jeder Mensch von Haus aus diese inhärente Gesundheit hat. Also buddhistischer Jargon, Buddha-Natur. Dass wir uns im Prinzip nicht anstrengen müssen, irgendetwas erreichen zu müssen, sondern dass wir uns eigentlich entspannen können und auf das vertrauen, was schon in uns vorhanden ist. Und dass die Amis reden jetzt immer von Flourishing. Also aufblühen lassen. Ist auch ein netter Begriff. Und das fokussiert auf diesen Aspekt der Mühelosigkeit. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sowieso schon total gestresst sind, weil wir müssen das machen, das machen, das müssen wir erreichen, da müssen wir noch hingehen. Also wir haben ja tausend Pläne. Und machen uns mit diesen ganzen Dingen, die wir noch tun müssen, manchmal sehr, sehr viel Druck. Und da finde ich, dieser Ansatz im Buddhismus, dass eigentlich schon alles da ist und wir uns einfach entspannt da sein können und es ist okay, wie es ist, finde ich also sehr hilfreich. Und das ist dieser Aspekt der Mühelosigkeit. Aber was heißt das im Alltag? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich jetzt wieder so bei der Stoa gelandet bin. Und vor 5 Jahren hat schon so eine Dynamik von Buchveröffentlichungen begonnen. Das heißt, so eine Neuinterpretation innerhalb dieser philosophischen Szene, wo jetzt einfach viele Leute auftauchen, die also diese hellenistische Philosophie als Lebenspraxis interpretieren. Also nicht mehr vom Philologischen, sprich, also was meint der griechische Begriff und wie sieht er da aus, wie hat er sich entwickelt und so, sondern, also so theoretisch, sondern dass es denen um die praktische Umsetzung im Alltag geht. Beziehungsweise die Frage, was können wir für unseren Alltag daraus lernen? Und das Interessante ist, also genau habe ich das mir noch nicht anschauen können, weil das ist halt sehr komplex und viel, aber einige dieser Hauptautoren, die da im Moment sehr viel dazu publizieren, also so dieses Anwendungsbezogene, die haben Kontakt mit Buddhismus vorher gehabt. Also entweder haben die einige Retreats gesessen und es gibt da eine sehr lebhafte Diskussion zwischen, also wie weit gibt es da Parallelen zwischen der Stoa und dem Buddhismus und ich finde das sehr spannend, weil in der jetzigen Interpretation von der Stoa sind viele Punkte drin, die implizit im Buddhismus auch drin sind, aber nicht so klar formuliert, finde ich. Also das ist da in der Stoa viel klarer formuliert und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass Leute, die mit Buddhismus angefangen haben, auf einmal bei der Stoa landen. So, oder dass es da so eine Mischform gibt. Ja, also die machen auch so Retreats und machen dann Achtsamkeitspraxis plus Vorträge über die Stoa. Also, oder schauen sich die Parallelen an oder so. Also das ist so ein Strang. Natürlich gibt es auch die Philologen, die da noch auf der Uni sitzen, die dann einen anderen Zugang haben. Aber das ist so das Thema. Und in Bezug auf diesen Vers hier finde ich, also ist die Frage, okay, wir sind jetzt alle für uns Buddha und okay, das hört sich ja erstmal gut an, aber was heißt denn das für unseren Alltag? Oder was kann es heißen? Und bei der Stoa gibt es so einen Merksatz oder eine Also von Epiktet kommt die, das ist ein griechischer Philosoph, der in Rom teilweise unterrichtet hat, 50, also Geburtsjahr 50, Pi mal Daumen, 50 nach unserer Zeitrechnung bis 110, so in der Größenordnung. Und der hat das so formuliert, der erste Schritt, der wesentlich ist, wenn immer irgendein Problem auftaucht, also wenn das Leben nicht so flüssig läuft, wie man sich das vorstellt, sondern wenn es hakt oder wenn wir irritiert sind, ist der, sich die Frage zu stellen, ist das, was da passiert, ist das etwas, was ich unter Kontrolle habe oder ist es etwas, was ich nicht unter Kontrolle habe? Also kann ich das beeinflussen oder kann ich es nicht beeinflussen? Das ist so ähnlich wie dieser Gelassenheits-Prayer, also Gebet. Also ich formuliere es jetzt mal nicht als Gebet, sondern also möge ich die Kraft haben, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Geduld, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Und das ist offensichtlich, basiert das auf diesen Spruch oder diesen Ansatz oder das Verständnis von Epiktet. Das heißt, sich zu überlegen, habe ich das unter Kontrolle, was da passiert? Und wenn ich es nicht unter Kontrolle habe, dann geht es mich nichts an, sagt er. Dann kann ich das eigentlich loslassen. Und die Frage ist jetzt, was habe ich unter Kontrolle? Und Kontrolle habe ich meine Buddha-Natur im Prinzip. Das heißt, wie ich mit den Dingen umgehe. Also ob ich gelassen umgehe, ob ich freundlich umgehe. So, also das heißt, also meinen inneren Umgang habe ich. Was ich nicht unter Kontrolle habe, ist, und da haben die so mehrere Punkte aufgezählt, also ich sage jetzt mal das, was mir noch im Gedächtnis ist, also Besitz habe ich nicht unter Kontrolle, ja, kann jederzeit weg sein. Also jetzt mit der Inflation merken wir ja, dass sagen, das, was wir angehäuft haben, sozusagen immer mehr schrumpft. Oder bei Krieg, auf einmal fällt eine Bombe rein, Haus ist weg. Also das ist nichts Fixes, können wir uns nicht drauf verlassen. Dann Gesundheit und Körper können wir uns nicht drauf verlassen, haben wir nicht unter Kontrolle. Wir können zwar Dinge machen, die unserem Körper gut tun, aber im Endeffekt haben wir es nicht unter Kontrolle. Anerkennung, Ruhm haben wir nicht unter Kontrolle. Ja, also wenn wir ein tolles Buch schreiben, niemand nimmt das wahr, tolles Buch, okay, aber kein Ruhm. Ja, oder man schreibt ein schlechtes Buch, kriegt eine super Kritik und auf einmal hat man einen Bestseller. Also da kommen Faktoren dazu, das hat man nicht unter Kontrolle. Und der vierte Punkt war Macht. Ja, also irgendwie einen großen Job, großen wichtigen Job zu bekommen. Gibt so viele verschiedene Einflussfaktoren, wo ich auch nicht alles unter Kontrolle habe. Und dann ist immer die Frage, sich die Situation anzuschauen und zu sagen, okay, was habe ich hier unter Kontrolle? Die Dinge kann ich machen, aber die Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe, muss ich dann so akzeptieren. Und das finde ich sehr hilfreich, weil wir natürlich versuchen, viele Dinge unter Kontrolle zu bekommen, die wir gar nicht unter Kontrolle kriegen können. Und wenn wir das Unmögliche versuchen, endet das in Frust, weil das funktioniert nicht. Und das ist sehr ähnlich, also wie beim Buddhismus. Wobei der Buddhismus noch viel breiter die Nichtkontrolle eigentlich fasst, indem er sagt, alles ist vergänglich. Es macht überhaupt keinen Sinn, an irgendetwas festzuhalten. Das heißt, an irgendetwas unser Glück drauf aufbauen zu wollen, weil sich die Dinge eh alle ändern. Das heißt, das Einzige, worauf wir wirklich aufbauen können, ist unsere innere Haltung. Also unsere inneren Qualitäten, die wir haben. Freundlichkeit, Gelassenheit, Konzentration. Also ich sag mal, die guten Habits, Gewohnheitsmuster, die wir uns aneignen können, das ist das, woraus dann die Zufriedenheit entsteht. Und das finde ich hilfreich, sich das immer wieder sozusagen zu vergegenwärtigen, dass wir nicht irgendwelchen Scheinzielen hinterherlaufen, wo vielleicht so drauf steht, also der Joseph Goldstein hat immer gesagt, unser Gedächtnis oder unser, Unsere Gier funktioniert so, wie wenn wir auf einer Autobahn fahren. Und in Amerika ist das mehr als bei uns. Bei uns gibt es das eigentlich nicht so. Aber wenn man in Amerika auf dem Highway fährt, dann hat man neben dem Highway riesige Reklameschilder. Ja? Und da steht eigentlich immer das Gleiche drauf. Und zwar, kauf mich, dann bist du glücklich. Und dann, die Bilder sind unterschiedlich. Ja? Aber die Idee ist immer, kauf mich und du bist glücklich. Und so sind wir in diesem Rad gefangen. Und das sind aber alles Dinge, die sind nicht etwas in uns. Da steht nicht drauf, entwickle die Qualität von Mitgefühl und du bist glücklich. Sondern da steht drauf, kauf ein Auto und du bist glücklich. Ja, oder irgendwie. Also das sind alles Dinge, die uns eigentlich nicht zum Glück führen. Und Epiktet meint, nur die Dinge, die wir unter Kontrolle haben, mit denen sollten wir uns beschäftigen, und das sind die inneren Qualitäten, weil das haben wir unter Kontrolle, mehr oder weniger. Ist auch nicht immer so einfach, ja, aber zumindest können wir da was tun. Und ich finde, das ist für mich eine Möglichkeit, mit dieser Idee der Buddha-Natur konkret im Alltag sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das die Ebene ist, wo ich etwas tun kann. Und zwar diese Qualitäten, die Buddha-Natur meint, die zum Erblühen bringen oder im Alltag zu manifestieren. Und in der Stoa, und das finde ich auch klarer formuliert als im Buddhismus, implizit ist es im Buddhismus auch drin, aber da gibt es so viele verschiedene Texte, dass man manchmal so die Bäume, den Wald vor den Bäumen nicht sieht oder die Bäume vor dem Wald nicht sieht oder wie immer man das formuliert. Aber so, das haben die auch klarer auf den Punkt gebracht, und zwar sagen die, es gibt vier Qualitäten und die sind vollkommen ausreichend, um ein gutes Leben zu führen, also um glücklich zu sein. Und diese Qualitäten, bei denen ihrer Aufzählung sind das, die Weisheit, also die Einsicht, das ist die Parallele zum Buddhismus. Ja, im Buddhismus ist ja die Hauptqualität auch die Weisheit oder die Einsicht. Dann kommt die Mäßigung, nennen die das. Das ist der Umgang, wie wir mit unseren starken Emotionen umgehen, die nicht auszuleben, sondern uns von denen nicht einfangen zu lassen. Man könnte sagen, auch Gelassenheit kommt da rein. Dann kommt Gerechtigkeit. Und das ist ein Aspekt, der beim Buddhismus nicht so im Vordergrund ist. Das ist eher so bei den Sila eingeordnet, also Umgang mit anderen Menschen. Die sagen aber ganz klar, da die Stoa sozusagen davon ausgeht, dass alle Menschen soziale Wesen sind und es darum geht, im Alltag die Dinge umzusetzen und nicht durch Rückzug. Und im Buddhismus haben wir ja sozusagen diese zwei Stränge. Wir haben einfach eigentlich von der Gründungsidee ist es ein Ansatz, der sich aus dem Alltag herauszieht, und zwar Mönch oder Nonne zu werden. Bei uns aber jetzt 2500 Jahre später im Westen ist es eigentlich ein Ansatz geworden, der sehr wohl in der Gesellschaft seinen Platz hat und wo es der Fokus ist, die Umsetzung im Alltag. Ja, und das ist so diese Schere. Bei der Stoa war es ganz klar, alles findet im Alltag statt. Auch das ist ein Element, wo ich verstehe, ja, das ist für Leute aus dem Westen viel näher, als jetzt Mönch oder Nonne zu werden, dachte ich mir. Also wir hatten die Weisheit, die Mäßigung, dann hatten wir die Gerechtigkeit und das vierte ist der Mut. Und das ist auch sehr spannend, weil es braucht Mut, unheilsame Gewohnheitsmuster sich anzuschauen und zu ändern. Es braucht Mut, die dunkle Seite bei uns zu akzeptieren und nicht einfach irgendwie sich ablenken, sondern wirklich hinzuschauen und zu sagen, okay, nobody is perfect, ich versuche damit irgendwie konstruktiv umzugehen. Vielleicht kann ich auch bestimmte Gewohnheitsmuster ändern. Und es ist mühsam und trotzdem. Also es ist so dieses Thema dranbleiben. Wobei, im Buddhismus haben wir es auch, da haben wir es nicht. Die Anstrengung, die rechte Anstrengung, ja. Also deswegen, diese Sachen tauchen alle auch beim Buddhismus auf, aber es ist so nochmal, finde ich, anderer Blick auf die Dinge, was wir machen. Und deswegen interpretiere ich heute diesen Aspekt wirklich, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, und das Wesentliche ist in uns. und nicht außerhalb von uns. Und Sogyal Rinpoche hat ja immer, also hat immer gesagt, in Tibet nennen sich die Anhänger des Buddha, also des Buddhismus, so wie wir es im Westen sagen, nennen sich Nangpas. Und Nangpas sind Menschen, die das Glück im Inneren suchen und nicht im Außen. Und das finde ich ein schönes Bild. Ja. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder so vergegenwärtigen. Und das heißt aber nicht, dass man die äußeren Dinge abwertet. Ja, wenn man irgendwie im Lotto gewonnen hat, kann man sich natürlich drüber freuen. No, na. Aber man sollte nicht auf den Trugschluss kommen, dass man dadurch total glücklich wird oder zur inneren Zufriedenheit kommt. Und das wäre für mich die Idee mit von der Buddha-Natur. Also das, was hier... und wir haben den Vorteil, dass wir sozusagen dieses Konzept kennen. Viele Menschen haben überhaupt nicht die Idee, dass eigentlich das Wesentliche in ihnen ist, sondern die kennen nur das Konzept im Außen. Ja, ich muss mächtig werden, ich muss viel Anerkennung bekommen, dann geht es mir erst gut. Ich muss ein dickes Auto fahren, dann geht es mir erst gut. Ja, also die haben gar kein Alternativkonzept dazu. Und wir können ein bisschen damit experimentieren und schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und meiner Erfahrung nach landen wir immer beim Gleichen. Das heißt, dass wirklich dieses mühelose in sich ruhen, dass das der Punkt ist. Und diese inneren Qualitäten, die da sind, zu entwickeln. So. Heute, also für alle, die nicht da waren, heute haben wir ein bisschen mehr unterhalten und so, deswegen ist der Vortrag heute ein bisschen kürzer. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren. Also, danke.